Freie Wahl im Glasfasernetz. Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden. Mehr zum Glasfasernetz auf www.stadtwerk.winterthur.ch.
Wir sind alles Digital Immigrants, aber sehr, sehr gut integriert. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Die Sendung von der Woche 46 im Jahr 2013 in Angriff. Und wir müssen jetzt mal über den riesengroßen Elefant reden, der seit dem Juni von diesem Jahr auf unseren Computer drauf hockt. Es geht nämlich um die Enthüllung von Edward Snowden. Der hat uns Internetfreaks vor Augen geführt, dass das Internet seine Unschuld definitiv verloren hat. Alle anderen, also die Nicht-Internet-Freaks, haben diesbezüglich wahrscheinlich schon länger keine Illusionen mehr gehabt. Aber wie sollen wir jetzt damit umgehen, dass die Geheimdienste dieser Welt unsere Daten abschnorcheln, als ob Privatsphäre nie erfunden worden wäre? Müssen wir einen Marschhalt einlegen? Muss die digitale Welt neu erfunden werden? Oder ist das mit dem Internet generell so ein bisschen ein Fehler gewesen? Über das wenn wir reden und wir stellen die Frage, was zum Geier ist eigentlich mit diesen Politikern los in diesem Zusammenhang hier im Studio, wo sich mit mir auf das Thema stürzt, ist zum einen der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und zum anderen der Lukas Braun.
Guten Abend.
Und wenn wir doch am Anfang ein bisschen die Fakten rekapitulieren. Am 5. Juli hat Glenn Greenwald in der englischen Zeitung The Guardian das erste Mal Informationen vom Whistleblower Edward Snowden enthüllt und da hat man dann von dem Prism erfahren, von dem schönen Programm, wo da die NSA, National Security Agency, unterhaltet. Das ist der grösste Auslandgeheimdienst der USA und der hat direkten Zugang, hat man da erfahren, zu Google, Microsoft und Apple und da wahrscheinlich noch ganz viele andere.
Yahoo und Facebook.
Merkels Handy.
Genau. Und der Barack Obama hat das verteidigt und hat gefunden, ja, wenn man halt Sicherheit haben will, dann muss man halt auch ein bisschen etwas in Kauf nehmen und so. Und dann sind ja, ist es weitergegangen, die Geschichte. Der Edward Snowden ist dann am 23. Juni von Hongkong auf Moskau geflogen und hat dort Asyl verlangt. Und die Politiker jetzt im Moment reden ja in Deutschland, auch bei uns in der Schweiz, ob man dem Snowden müsste Asyl gewähren. Die Enthüllungen auf jeden Fall sind dann so häppchenweise weitergegangen. Man hat von Bull Run erfahren, das ist das, der Versuch von der NSA, Verschlüsselung zu unterlaufen, im E-Mail und überall sonst so.
Ist das einfach ein riesen Computer, der dermaßen schnell rechnet, dass er mit Trial and Error fast alles knacken kann, oder?
Also ich glaube, sie haben dort verschiedene Methoden ausprobiert. Also das, was du nennst, das ist ja die Methode, einfach das zu brechen mit ganz viel Rechenpower.
Brute Force.
Genau. Und, aber sie haben da auch eine andere Sache gemacht. Sie haben zum Beispiel einfach Schwachstellen in so Hardware eingebaut, also mit diesen...
So Schnittstellen, oder?
Ja.
Mit den Geräten.
Genau. Mit den Herstellern und sie haben durch das eigentlich die Verschlüsselung im Internet generell geschwächt. Also die Infrastruktur ist unterlaufen worden. Wir haben von Tempora erfahren, das sind Briten, die Glasfaserkabel anzapfen, Boundless Informant gibt es. Das ist einfach das Data Mining, da haben wir so Tonnen von Daten sammelst, dann musst du mit denen auch etwas können machen. Und das ist dann der Versuch, da irgendetwas Vernünftiges daraus rauszuziehen. Die NSA kann BlackBerry, Android und iPhones unterwandern, haben wir erfahren. Und eben dann gibt es noch das grosse Datacenter in Utah, wo eigentlich, wenn man sich das richtig vorstellt, glaube ich, der ganze Datenverkehr im Internet als Ganzes sollte mitgeschnitten werden. Und jetzt die Frage, sind wir da eigentlich überrascht?
Ja, sind wir überrascht? Ja, so das Gefühl, unsere Überraschung kommt vor allem so ein bisschen daher, dass wir einfach finden, so, was nicht sein darf, kann auch nicht sein.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, also ich bin ich habe Mühe damit, wenn man jetzt so überrascht wird, weil sehr viele sind wirklich nicht überrascht gewesen. Also ich habe kürzlich zum Beispiel in einer Vortragsreihe im ZDF der Harald Welzer gesehen, das ist ein deutscher Soziologe und Sozialpsychologe. Und der hat so gesagt, hey, wie haben wir uns die Welt vorgestellt mit 15, 16? Es war irgendwie relativ klar gewesen. Wir haben nämlich schon dann gewusst, der Staat überwacht uns, um seine Macht zu sichern. Der Staat dient nicht uns, sondern denen, die mächtiger sind als der Staat, also der Wirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist nur ein anderes Wort für Kapitalismus. Ja, und Kapitalismus ist Ausbeutung und so weiter und so fort. Und er hat nachher quasi so seinen akademischen Werdegang erklärt und aufgezeigt, wie die Welt immer differenzierter und komplexer wahrgenommen hat. Und findet jetzt plötzlich so wie, ja, okay, jetzt heute wissen wir, es ist so, wie wir uns das vorgestellt haben mit 15.
Das ist ja eigentlich das Tragische daran, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich recht hatten. Aber ist es am Schluss, Kevin, einfach eine Frage von der Haltung, die man hat, von der Weltsicht, dass wenn man irgendwie dem Staat nie so ganz über den Weg getraut hat, dann wundert es einem nicht. Und sonst, wenn man vielleicht findet, der macht das schon richtig, dann stört einem das jetzt auch nicht.
Ich glaube, wir vergessen einfach schnell, was war. Wie lange ist das her mit den Fischen in Deutschland? Das ist noch nicht so lange her.
Oder in der Schweiz natürlich auch.
Das sind Leute betroffen gewesen. Wir haben das gewusst, das war ein Skandal gewesen. Und wir haben das wieder vergessen. Und ich meine, mit Facebook, all die empört sind, weil Facebook das macht, sorry, die stellen den Dienst zur Verfügung, lesen die AGBs, es steht drin. Ja. Es ist nicht so absurd, dass das gemacht wird. Mich hat mehr erstaunt, wie es gemacht wird. Mhm. Also, mir ist bewusst gewesen, dass einzelne Dienste das ja eh machen. Und mich erstaunt einfach, dass es global ein Netz gibt, wo das global
also
macht.
Die Masslosigkeit.
Das ist ja eigentlich spannend.
Das finde ich auch. Also, dass das gemacht wird, hat mich überhaupt nicht gewundert. Nein. Aber die Ausmaße sind dann schon ein bisschen erschreckend.
Ich bin ja technisch nicht so bedarft. Ich kann das euch vielleicht fragen. Also, ist das richtig? Der Name Prism kommt von Prisma. Und so ein Prisma braucht man, um so ein Glasfasernetz zu splitten, oder? Und ist es nicht auch einfach genau die Hardware? Also eben die Verlinkung über Glasfasernetz mit Unmengen Aufnahmekapazität und Leistung von Daten, die dort durchlaufen. Und nachher, wenn man die Kabel hat, wo alles zusammenläuft, man, das ist irgendwie logisch, dass man dort, wenn es so einfach ist.
Ich glaube, es ist so einfach und man muss wahrscheinlich nicht mal die Unterseekabel, es ist ja dann mal die schöne Geschichte mit dem U-Boot da rumgegeistert. Ich glaube, es braucht eben die U-Boots gar nicht. Man kann da irgendwie wahrscheinlich einfach bei Google irgendwie vor dem Verteilerkasten da mal ein Kabel anklemmen und dann...
Bist schon ziemlich gut dran.
Genau. Und jetzt ist es ja so, dass irgendwie die Bevölkerung hat man trotz allem das Gefühl, die breite Masse von Leuten interessiert das nicht. Oder die findet, ja, vielleicht muss man das jetzt in Kauf nehmen für die Sicherheit und der Terrorismus ist ja auch nicht so toll. Also ist es das oder warum ist trotz allem, also viel grösser könnte es ja nicht mehr sein und trotzdem hat man das Gefühl, die Reaktionen auf breiter Basis sind relativ bescheiden ausgefallen. Was ist da eure Vermutung, warum das so ist?
Ja, vielleicht ist es Fatalismus, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch die Unklarheit darüber. Also man weiss zum Beispiel nicht, ob der Terrorismus wirklich weniger geworden ist durch die ganze Überwachung. Das kann niemand beweisen. Das sagen sie immer nur, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, wenn es wirklich etwas bringen würde, dann müsste der Terrorismus ausgerottet worden sein. Also wenn es so funktionieren würde, wenn man uns das verspricht, dann wäre das Problem gelöst. Weil viel grösser steigern kannst du es ja nicht mehr. Also das heisst auch, dass es von mir aus gesehen auch nicht der richtige Ansatz ist.
Wenn ich noch ein philosophisch darf werden, habe ich auch das Gefühl, es hat ein bisschen etwas damit zu tun mit der Entsolidarisierung von unserer Gesellschaft. Das betrifft nicht nur das, sondern es betrifft andere Bereiche auch, die Sachen, die uns als Individuum persönlich nicht betreffen und nicht angehen und auch vielleicht unser Milieu nicht, unsere Kollegen nicht, die soziale Schicht nicht, wo wir uns drin bewegen, dann sind wir eigentlich nicht bereit, uns für andere einzusetzen, beziehungsweise für einen Rechtsstaat in der Annahme, dass wir ja auch mal in dieser Situation sein könnten.
Man kann es schön ausblenden und finde, mich geht es ja nicht an. Ich bin ja ein Braver, ich mache ja nichts Falsches, also ja.
Ja, aber ich glaube, das, was du sagst, ist so. Wer hat es effektiv betroffen? Wer ist effektiv von dem jetzt irgendwie betroffen gewesen? Gerade in unserem Umfeld. Niemand. Man hat das mitbekommen. Oh, meine Daten werden abgelöst. Pff, egal. Und dann vergessen wir es wieder. Und dann ist es uns auch egal. Und die Motivation der Leute, wirklich einen Umstieg oder einen Ausstieg zu machen und zu sagen, okay, ich suche mal die anderen Dienste, die das nicht machen. Ich suche mal eine Lösung, wo ich weiss, ich kann das umgehen. Die Motivation ist einfach nicht oder noch nicht genug gross.
Es hat ja so Ausmaß. Also ich glaube, bei den einen Leuten ist es wahrscheinlich auch einfach Ratlosigkeit. Das
meinst, absolut.
Das hat so ein Ausmaß, du kannst ja gar nicht. Also wenn du alle Dienste würdest bleiben lassen, wo betroffen sind, dann musst du einfach von vorne anfangen.
Ja, und du brauchst wirklich technisches Wissen, oder?
Ja. Also, ja.
Da sind wir dann wieder beim Onion-Router basteln.
Ja. Genau. Fragen wir uns doch, wie hat es so weit können kommen? Warum nimmt das so Ausmaß an? Man weiss, es gibt die Geheimdienste, die braucht es vielleicht auch nicht, aber die trotz allem müssen wir ja meinen, die hätten so einen gesetzlichen Rahmen, wo sie drin könnten operieren und Abhörung zum Beispiel sollte ja immer auf rechtliche Anordnung stattfinden, was ja jetzt völlig lächerlich ist. Wie hätte es so weit können kommen, dass da die gesetzlichen Regelungen offenbar überhaupt keine Rolle mehr spielen?
Ich glaube, es gibt die Ausmaß gibt es nicht. Das hat sich niemand überlegt, dass man das so weit müsste gesetzlich definieren. Das ist ein Medium, das noch nicht so lange gibt.
Ja.
Und das lässt viel Spielraum, dass man einfach mal kann. Man macht einfach mal. Wer will auch etwas sagen?
Ja,
genau. Es ist nicht greifbar. Irgendwann hat man Auto gehabt und dann hat man Strassenverkehr eingeführt und dann hat man gesagt, okay, wir müssen irgendwie Regeln machen. Und das Internet gibt es noch nicht genug lang. Es gibt keine Regeln. Und technisch bietet mir das die Möglichkeit. Also kann ich es machen.
Ich glaube auch, also ich habe mal Legacy of Ashes gelesen. Das ist ein Buch, wo es um die Geschichte vom CIA geht. Das ist jetzt der Geheimdienst, der jetzt in dem Fall nicht so im Zentrum steht, aber ich meine, der hat...
Ja, das ist einfach der, den alle kennen, der ist nicht wirklich geheim, drum.
Genau. Der hat Dreck in ganz anderen Belangen am Stecken und der siehst du einfach, das ist so ein Staat im Staat und die haben natürlich auch immer so, also eben, per se funktionieren diese so außerhalb vom Gesetz und sie können sich auch immer diesen Kontrollen entziehen und die machen natürlich, was nicht passt. Das aber ist schon erstaunlich.
Und genau dort möchte ich schnell einhaken. Also wenn du für CIA redest du natürlich vor allem für CIA im Kalten Krieg,
ja,
oder? Und vor diesem Hintergrund, denke ich, mit der Empörung der Deutschen im Moment, also ein bisschen merkwürdig, mal ehrlich. Weil, nachdem die Alliierten Deutschland besetzt haben, haben sie natürlich den Staat, also es hat zuerst wirklich ein ganzes starres Zensurgesetz gegeben über Deutschland, also über die BRD. Und nachher war es natürlich ganz klar gewesen, dass der amerikanische Geheimdienst bisher zur Wende zu Deutschland eigentlich alles offen steht. Also das,
yeah.
Und das ist festgelegt im Vertrag. Im Grundgesetz steht noch heute, Personen, die aus nachrichtlichen Gründen, wenn ich es dir sagen kann, überwacht werden, die haben kein Recht auf Information darüber und sie haben kein Anrecht auf Rechtsweg. Das steht im deutschen Grundgesetz genau so drin.
Also das ist, was damals auch mit diesen Gag-Orders haben. Du kannst einem Unternehmen, das Kunden ablässt, überwacht, kannst du verbieten, überhaupt nur darüber zu reden. Also Google, wo Informationen rausgibt über irgendeinen Kunden, über dich, über mich, über wer auch immer, dann kannst du verbieten, das überhaupt jemals zu sagen. Und das finde ich auch. Also Amerika, Land of the Free, oder? Aber dann so etwas. Und ja.
Nein, und vor dem Hintergrund vom Kalten Krieg, oder, muss man sich das so, also Geheimdienstexperten, die reden aber vom US-deutschen Komplex eigentlich. Also, was die Amis gewusst haben, haben sie den Deutschen gesagt. Umgekehrt haben die Deutschen alles den Amis gesagt.
Ja.
Also, das war wie eins gewesen, oder? Und das ist geblieben nach der Wende.
Das erklärt vielleicht schon auch, warum das die Empörung gerade bei den Politikern in Deutschland jetzt vielleicht nicht ganz so gross ist. Weil die, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wenn wir uns überlegen, was Politiker da für eine Rolle spielen, die uns vielleicht nicht so überzeugt. Also ich glaube, die, ja, also man weiss ja zum Beispiel um J. Edgar Hoover, der FBI-Chef, der hat einfach über jeden amerikanischen Präsident während seiner Amtszeit genau gewusst, wo dem seine Leichen vergraben liegen. Und wer hätte da wollen, gegen den vorgehen? Also, und das ist halt, wenn du so einen Staat im Staat hast, dann ist der nicht mehr kontrollierbar. Und dann kommt noch so etwas wie 9-11 dazu, wo dann der ganze Geschichte Auftrieb gibt und wo das unterfüttert oder das Sicherheitsbedürfnis weckt oder steigert und dann bist du halt da.
Also wenn keine gewonnene Information auch geheim bleiben würde, wäre es ja eigentlich nicht das Problem, oder? Also so wird ja auch argumentiert von Nachrichtendiensten aus. Sie sagen ja, die Informationen, die wir sammeln, die kann man ja vor Gericht nicht verwerten. Also das ist irgendwie Information, die man nachher nicht kann auf dem Rechtsweg damit gegen jemanden vorgehen oder so. Und darum ist das alles gar nicht so schlimm, weil wir behalten das ja alles für uns. Wir geben das ja auch nicht weiter.
Ja, eben, aber bringt uns vielleicht auch noch
aber das passiert nicht. Ich meine, Heiko wird es dann dort, wo sich Politik natürlich, und das passiert ja laufend, strategisch über Informationen aus der Nachrichtendienstwelt ausrichtet. Ja. Und dann ja, kann man dann eben sagen, im Irak hat es Massenvernichtungswaffen, das haben unsere Geheimdienste herausgefunden, niemand kann es überprüfen. Go for it.
Genau, dort hat niemand die Möglichkeit, das überhaupt zu kontrollieren. Ja. Aber
eben, ich glaube, die Problematik ist ja, Daten werden gesammelt, Daten sind geheim, aber schlussendlich, es ist ein Mensch mit Macht dahinter. Und dort ist die Problematik von dem Ganzen. Ja. Wenn man Daten würde sammeln und keine Ahnung, etwas würde das neutral auswerten und nicht, oh, das können wir jetzt noch für uns benutzen und es sind geheime Daten, darum müssen wir jetzt irgendetwas damit machen, dann ist so die Situation anders.
Ja, eben, und da sind wir bei dem Motiv. Ich glaube, ja, da geht es dann wahrscheinlich doch nicht immer nur um Sicherheit, sondern da geht es auch halt um Machterhalt, um innerhalb von diesen Geheimdienst selber. Aber ich glaube, die USA, die haben sicher auch ihre imperialistischen Tendenzen, die werden natürlich, sind auch schon seit jeher immer mit diesen Geheimdiensten vollzogen worden. Und da dann ist das mit dieser Sicherheit auch ein wunderbarer Vorwand.
Ich glaube, es ist auch etwas Gutes, um einfach die Leute ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Um einfach zu sagen, hey, wir haben so Sicherheitsdienst und ihr werdet überwacht und Und ja, ich meine, ich vergleiche das immer mit, wenn ich im Flieger irgendwo anfliege, die ganze Kontrolle, das ganze Zeug. Ich meine, es ist alles nett zum haben. Es ist alles unleise. Aber eigentlich total doof. Es ist nur zur Kontrolle von den Leuten. Ich meine, ich
darf, also, zum dir ein gutes Gefühl geben?
Ja, zu mir, ich weiss es nicht, um zu
mich, das kontrolliert
zu mich ein bisschen einschüchtern. Ich glaube, es geht mehr um das. Und das ist eigentlich der ganze Trick von dem Ganzen. Ich darf kein Messer mitnehmen, aber ich kann Erstklasse fliegen und sie geben mir eins.
Ja. Darf ich hier schnell der Ilja Trojanov zitieren? Ich bin grosser Fan von ihm. Das ist ein deutscher Schriftsteller mit bulgarischen Wurzeln, der sich sehr mit so Themen wie eben mit Überwachung 2009 ein Buch geschrieben, der Überwachungsstaat mit der Julie C. zusammen, das ist fast Standardwerk. Er sagt, nein, es geht eh nicht um Sicherheit, es geht um soziale Kontrolle. Es geht nicht darum, was die Überwachung kann, sondern was sie mit uns macht.
Yes.
Und da können wir Foucault lesen, für einen philosophischen Hintergrund, was es mit ihm eben macht, wenn man weiss, dass man dauernd überwacht wird. Egal, ob es so ist oder nicht, schon nur die Annahme, dass ich dauernd überwacht werde, verändert mein Verhalten. Ich werde weniger aufmüpfig, ich werde eher autoritätsgläubig und so fort. Er geht noch einen Schritt weiter und dort wird es wirklich fies. Er sagt, wegen der Automatisierung und wegen bei gleichbleibendem Wachstum für die Weltbevölkerung werden in den nächsten Jahrzehnten ein Grossteil der Menschen nicht mehr gebraucht. Es gibt keine Arbeit mehr für die Menschen. Es gibt keine Funktionen mehr in unseren Gesellschaften, die die Menschen übernehmen können. Er fragt sich dann, was passiert denn er? Und stellt provokativ die Frage, ist es nicht genau der Zustand, der quasi der Spät- oder postkapitalistische Krisenzustand, wo wir eigentlich darauf herschlittern, wo sich die Grossen und Mächtigen jetzt darauf vorbereiten. Ja.
Also es ist präventiv, auch falls dann mal da die grossen gesellschaftlichen Umwälzungen auftreten.
Aber die werden kommen, oder? Ja. Ich meine, man kann irgendwie pro Woche 5 Dokus schauen von Arte bis ZDF. Es geht um Klimakrieg, es geht um Wasserknappheit, es geht um Lebensmittelknappheit und so weiter und so fort. Also wir reden seit Jahren über die Themen und es kann eigentlich niemand ehrlich herstehen und sagen, es kommt dann schon gut.
Das ist schwierig, ja. Also, ja. Also, das heisst, ich kann jetzt auch noch ein bisschen darüber reden, wie man dann könnte die Vorgehensweise von der Geheimdienst verteidigen, aber ich glaube, das können wir an dieser Stelle nicht mehr bringen. Also, es hätte wirklich auch einfach, das Missbrauchspotenzial ist da schon auch einfach wahnsinnig gross. Eben, wir haben die Fischenaffäre schon mal genannt bei uns in der Schweiz, wo dann halt die Leute eben, genau, so ein Instrument von der Disziplinierung ist das eigentlich.
Also noch 2009, das ist das letzte Mal gewesen, wo man etwas erfahren hat vom Schweizer Geheimdienst, wo sie die alten Dienste dann neu zusammengelegt haben, den Nachrichtendienst des Bundes. Dann ist ja schon rausgekommen, dass 100'000 Fische schon dann angelegt sind über Schweizerinnen und Schweizer. Also heute werden das deutlich mehr sein.
Du hast halt gewusst, als Lehrer, wenn du dich dort nicht konform aufführst, kommst du vielleicht keinen Job mehr. Oder du hast es wahrscheinlich nicht gewusst, aber du hast vielleicht so eine Ahnung gehabt. Und das ist, ich glaube schon, also das hat schon, es ist halt am Schluss keine Freiheit mehr, sondern du weißt und vielleicht, ich glaube, es ist nicht, eben wahrscheinlich nicht einmal unbedingt ein bewusstes Gefühl, aber so unterbewusst weisst du, wie du dich musst aufführen musst und wenn du über die Stränge schlägst, dann kommst du die Rechnung über.
Also so hat ja zum Beispiel auch DDR funktioniert, oder? Schon durch das, wo die Datenmengen, die Stasi gesammelt hat und die Kapazität die Sachen auswerten, ich glaube, das könnte man heute irgendwie mit einem Handy machen.
Ja.
Oder?
Ja, nein,
das hat funktioniert in DDR. Es hat funktioniert. Also das zeigt eigentlich auch, dass die Effektivität des Überwachungsapparats gar nicht so entscheidend ist dafür, für seine Wirkung im sozialpolitischen Kontext.
Es hat vielleicht fast noch etwas Unheimliches. Also in der DDR hast du, glaube ich, die Staatsmacht als solche gesehen. Die ist in Erscheinung getreten. Du hast die Fotos gehabt, du hast die Mitarbeiter gehabt, die dich halt eingestellt haben, wenn du irgendwie etwas verbrochen hast. Und da hast du dann mehr das Gefühl, dass es unterschwellig vorhanden ist und aber sich nicht so manifestiert?
Ja, im Moment, ich meine, in dieser pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, mit direkter Demokratie und so, will das überhaupt nicht schlecht machen. Ich meine, also, man möchte auch niemand anders her. Aber wer sagt, dass es, wenn es wirklich hart auf hart geht, um uns herum, vielleicht 20, 30 Jahre, dass nachher die Schweiz immer noch eine Demokratie ist und dass immer noch gute, vernünftige Leute mit einem guten Gewissen am Steuer sind. Das wissen wir einfach nicht. Und Daten über uns, das, was man weiss über uns, das wird dann garantiert immer noch vorhanden sein.
Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja, also das ist ja, ich meine, die Phase von der Demokratie, das muss man sich schon vor Augen führen. Die ist eigentlich, für uns wirkt es so, als ob das immer so gewesen ist. Aber also eben, vor 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg angefangen. Und das ist also die Demokratiephase, das ist jetzt vielleicht, sind noch nicht mal 100 Jahre her. Mhm. Auch zu Europa. Und ja. das ist verblüffend. Und eben, aber was heisst denn das für uns? Wie müssen wir damit umgehen? Müssen wir uns jetzt einfach da für die Demokratie in die Presse schlagen?
Nein, ich glaube, wir müssen uns politisch engagieren. Also das können wir zum Beispiel, jetzt, was ich krass finde, ist das Nachrichtengesetz, wo der im Departement Maurer aufgeleistet wird, oder? Wo genau das zum Beispiel will doch ein Glasfasernetz anzapfen, die Kabelaufklärung, die bis jetzt nicht möglich ist mit so einem Prisma, das will wirklich unser Geheimdienst auch machen. Er will Telekom-Anbieter, Swisscom Sunrise etc. verpflichten, ungefilterte Nutzerdaten zur Verfügung stellen. Und er will die Verbindungsdaten von diesen Telekom-Anbietern neuerdings auch nicht nur noch 6, sondern 12 Monate speichern. Nach dem Prinzip, das hat einer selber gesagt vom BDB, zuerst aufzeichnen, dann sortieren.
Ja, genau. dass man es mal hat. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja schon länger ein Thema, aber jetzt, glaube ich, ist wahrscheinlich politisch gesetzt, um so etwas durchzusetzen, eine gute Gelegenheit, weil man so im Vergleich zum, was man sonst schon darüber redet, wirkt das fast schon harmlos.
Ja, was wir noch, was wir vielleicht, im, wenn wir von Schweiz noch ein bisschen den Blick aufteilen auf Europa raus, dann sieht man zum Beispiel, eben, wir haben gesagt, das Gesetz kam eigentlich aus einer Zeit, wo das Internet noch ganz klein war. Also das geltende Datenschutzgesetz in der EU ist von 1995.
Ja.
Also dann war wirklich Internet noch kein Thema gewesen. Das ist natürlich noch laufend ergänzt worden, aber jetzt ist wirklich die grosse Diskussion, jetzt gibt es eine Mehrheit und einen Konsens, nicht nur bei den EU-Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sondern auch in der europäischen Wirtschaft, dass man ein Datenschutzgesetz braucht, das für alle 28 Länder gilt und wo Sanktionen ausspricht bei Widerhandlung, die wirklich wehtun. Also es läuft darauf raus, eine EU-Parlamentarierin hat es recht gut auf den Punkt gebracht, es darf nicht mehr ein Geschäftsmodell sein, etwas Verbotenes zu machen und Buße zu zahlen, ja, weil es sich am Schluss eben gleich lohnt. Mhm. Die Buße muss so hoch sein, dass es wirklich wehtut.
Mhm. Machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Wir greifen das Thema in einer Woche noch mal auf und dann ganz praktisch. Wir reden dann doch noch mal darüber, wie man sich technisch vielleicht kann schützen kann, was man kann machen mit verschlüsseltem E-Mail, mit sicherem Messenger, mit Cloud-Dienst, wo sich nicht ganz so einfach abzapfen lassen, wie vielleicht Dropbox oder SkyDrive. Und wenn ihr Fragen für diese Sendung habt oder dann auch für Kummerbox Live, Lob, Tadel, Themenwünsche, wie immer, macht das, übermittelt das leider unverschlüsselt auf digital@stadtfilter.ch. Macht in dem Fall nicht so viel, weil es würde dann sowieso im Radio landen. Und da ist mit dem Datenschutz. Naja, so eine Sache. Ich danke meinen beiden Mitstreitern, dem Lukas Braun und dem Kevin Rechsteiner.
Einen schönen Abend. Bitte. Tschüss miteinander.
Macht's gut, bis in einer Woche.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Stadtwerk Winterthur. Lokal vernetzt, global verbunden mit dem Glasfasernetz. Mehr dazu auf www.stadtwerk.winterthur.ch.